Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Annette Assoff. Ich bin schon seit 18 Jahren in Marburg und arbeite hier als Lehrerin und gehöre auch schon genauso lange zum Christustreff. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, bevor ich das Programm vom Gottesdienst gesehen hätte, welche adventlichen Figuren mir einfallen, dann wären mir ganz schnell viele eingefallen. Natürlich Maria und Josef, die Hirten, die Weisen. Und mit ein bisschen Nachdenken wäre ich dann auch auf Elisabeth, Zacharias, Hanna, Simeon gekommen. Aber wahrscheinlich wäre mir Johannes ganz spät eingefallen, wenn überhaupt, wenn ich ehrlich bin, als adventliche Figur. Und um ihn geht es ja heute Morgen in unserer Reihe Mutiger Advent. Johannes und der Mut, die Wahrheit zu sagen. Natürlich hat er mit Advent zu tun. Er ist ein paar Monate vor Jesus geboren. Er hat eine ganz besondere Ankündigung für sein Leben. Und ein paar Monate bevor Jesus dann sein Wirken öffentlich aufgenommen hat, hat Johannes das auch getan. Also er ist schon immer auch derjenige, der vor Jesus auf ihn auch hinweist. Johannes ist eben der nicht in besonderer Weise das hervorhebt, dass Jesus als Kind vom Himmel her in diese Welt gekommen ist, sondern Johannes weist auf das hin, auf den hin, der jetzt kommen wird und auftreten wird und den Weg zum Kreuz gehen wird. Nicht das Kind in der Krippe, sondern der Mann, der für die Welt ans Kreuz gehen wird, für die Sünde der Welt. Darauf weist Johannes hin. Er sagt, dieser Mann kommt, das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt, der kommt jetzt, der ist unterwegs. Und darauf sollt ihr euch Menschen vorbereiten. Das ist Johannes Auftrag. Johannes und der Mut, die Wahrheit zu sagen. Schon lange vor Johannes wird das ja verkündet beim Propheten Jesaja, dass da so einer kommen wird. Jemand, der in der Wüste sein wird, der das vorbereiten wird, den Weg dieses Mannes ans Kreuz. Eine Stimme erschallt in der Wüstengegend, sie ruft, bereitet den Weg für Gott, den Herrn, vor. Der Mensch wird die ganze Menschheit die Erlösung geben, die Gott bringt. Das ist das, was von ihm vorhergesagt ist beim Propheten Jesaja. Gabriel sagt das dem Vater nochmal, dem Zacharias, in einer besonderen Prophezeiung, Ankündigung im Tempel, weil Zacharias und Elisabeth ja schon längst die Hoffnung auf ein Kind aufgegeben haben, sie schon im hohen Alter sind. Und dann kommt nochmal die Verheißung, ihr werdet ein Kind haben und dieses Kind hat einen besonderen Auftrag. Und um das nochmal zu auch unterstützen, wird auch Johannes schon im Mutterleib vom Geist Gottes erfüllt. Er spürt, als Jesus in Maria zu ihm kommt und hüpft, so spürt es Elisabeth und Elisabeth weiß, was das für ein Zeichen ist. Erfüllt vom Geist Gottes, genauso wie der Prophet Elia und genauso voller Kraft. So wird Johannes angekündigt. Ein besonderes Kind, ein besonderer Auftrag und ein ganz besonderes Leben. Wir wissen nicht genau, wann Johannes in die Wüste ging, aber irgendwann zog er sich einen Kamelhaarmantel an, hielt den von einem Ledergürtel zusammen und ernährte sich von Wildhonig und Heuschrecken und lebte eben in der Wüste. Das war sein besonderes Leben. Ich weiß nicht, ob ich das so gerne gehabt hätte. Ich mag ein bisschen mehr Mode als das und auch ein ganz bisschen anderes Essen. Und die Wüste mag ich auch immer nur einen Tag. Da ist sie wunderschön, aber dann komme ich auch gerne zurück. Aber das lag auf Johannes Leben und war gar nicht für ihn wahrscheinlich die Frage, ob er das will oder nicht. Keine Ahnung. Ein besonderes Kind, ein besonderer Auftrag, ein besonderes Leben, das er angenommen hat von Gott her. Es wird nochmal berichtet von ihm, dass er anfängt zu zweifeln, als er im Gefängnis sitzt, als sich die Erwartung, vielleicht auch seine menschliche Erwartung, denn Mensch ist er ja auch geblieben, noch nicht ganz so erfüllt hat, was Jesus wohl tun würde, ob er wirklich der Messias ist, dann schickt er seine Jünger noch mal los und fragt nach, bist du es denn wirklich? Er wollte das wissen. Er wollte wissen, ob das, was er gesagt hat, was er vorbereitet hat, auch tatsächlich auf diesen Jesus zutrifft. Johannes legt also los. Und das, was er zu sagen hat, was Gott ihm zu sagen gibt, das erfordert wirklich Mut. Denn es sind nicht gerade schöne Worte und schöne Dinge, die er zu sagen hat. Ich lese mal vor aus Lukas 3, die Verse 7 bis 9. Johannes sagte den Menschenmengen, die aus ihren Wohnorten herbeiströmten, um sich von ihm untertauchen zu lassen, ihr Schlangenbrut. Stellt euch das mal vor, hier würde heute Morgen irgendjemand sich hinstellen. Ich nicht, aber sonst irgendjemand und würde so anfangen, mit euch zu reden. Ihr Schlangenbrut. Boah, da würde ich ja unterm Stuhl kriechen. Wer hat euch eigentlich zugesagt, dass ihr vor dem Zorngericht entfliehen könnt, das sich anbahnt? Lebt endlich so, dass erkennbar wird, dass ihr wirklich zu Gott umgekehrt seid und versucht nur nicht, euch damit zu beruhigen, dass ihr sagt, schließlich ist doch Abraham unser Stammvater. Ich sage euch ganz klar, Gott kann aus diesen Steinen Nachkommen von Abraham erschaffen. Schon schwebt die Axt über den Baumwurzeln. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird niedergehauen und dann zu Brennholz verarbeitet werden. Eine Botschaft, die man sicherlich nicht ganz so gerne sagt. Und Johannes hat den Mut, das auszusprechen, den geistlichen Zustand der damaligen Zeit zu beschreiben. Mich hat ein bisschen verwundert, dass es hier steht, dass die Menschenmengen aus ihren Wohnorten herbeiströmten, um sich von ihm untertauchen zu lassen. Ich weiß nicht, was die Menschenmengen dazu veranlasst hat, zu ihm hinzukommen und sich so etwas bei ihm anzuhören. Aber anscheinend war ja nicht nur, dass man sich etwas Aufsehenerregendes angucken wollte, nämlich so einen extrovertierten Mann, sondern es war sicherlich auch etwas in ihrer Haltung, in ihrem geistlichen Zustand, der wirklich nach etwas rief, was Veränderung brauchte. Sie hatten auch eine Sehnsucht danach, Gott wieder ganz neu kennenzulernen. Und darum sind sie zu ihm aufgebrochen. Und sie haben sich das angehört, was Johannes zu sagen hatte, dass er nämlich ihnen sagte, die Zugehörigkeit zu dem Volk Gottes, das ist doch gar nicht eure Garantie, dass ihr vor Gott auch gerecht seid. Was ganz entscheidend ist, dass sich eure Lebensweise ändern muss, dass eure Umkehr, die ihr hier vollzieht, weil ihr euch untertauchen lässt, auch etwas nach sich ziehen muss. Ihr sollt euer Leben ganz grundsätzlich verändern. Und genau das haben die Zuhörer von Johannes auch verstanden. Sie haben das gesagt, wie sollen wir denn jetzt unser Leben führen nach der Predigt? Wie sollen wir das denn machen? Und das ist eine ganz, ganz ernste Frage, denn sie wussten es nicht. Das Wissen darüber war ihnen verloren gegangen. Und ich bin ziemlich sicher, dass uns diese Frage auch mit den Menschen damals, die vor Johannes standen, auch vereint. Wir leben als Christen in einem Umfeld, in dem nicht vieles christlich ist, in dem vieles von den Werten Gottes, von der Selbstverständlichkeit, seine Gebote einzuhalten, verloren gegangen ist. Aber wir trotzdem doch als Menschen leben wollen, die zu Gott gehören. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass das erkennbar wird in unserem Leben, dass Jesus bei uns ist. Und darum ist das auch unsere Frage. Wie sollen wir denn jetzt unser Leben führen in dieser Welt? Und ich denke, es unterscheidet uns auch wirklich nicht besonders viel von der Lebenssituation der Menschen damals und heute. Die Juden waren ja auch eine kleine Gruppe. Sie waren vielleicht in sich gefestigter und gestärkter, als die Christenheit heute manchmal so ist. Aber sie waren eine kleine Gruppe inmitten einer ganz heidnischen Umwelt. Die Römer hatten das Sagen und die hatten eine ganz andere Kultur. Da gab es Götter, da musste man eigentlich den Kaiser als Gott anbeten. Und das war ja auch etwas, was in ihrer Geschichte immer wieder so gewesen ist. Bei David, unter David war das vielleicht noch gefestigter und anders, ihre eigene religiöse Sicherheit, zu wem sie gehörten. Aber ab da und auch vorher waren sie immer ein Volk, klein, in der Zerstreuung. Sie mussten sich immer wieder zu Gott sammeln. Um sie herum waren immer ganz andere Strömungen. Da war das nicht selbstverständlich, den einen Gott anzubeten, auf den einen zu hören und sein Leben nach seinen Geboten auszurichten. Das war nicht selbstverständlich und das ist auch heute für uns nicht selbstverständlich. Und darum die Frage, wie sollen wir denn jetzt unser Leben führen? Und Johannes antwortet ganz konkret. Lukas 13 bis 14. Wer zwei Obergewänder besitzt, soll mit dem teilen, der keins hat. Und wer Nahrung zur Verfügung hat, soll das genauso machen. Es kamen auch Steuereintreiber zu ihm, um sich untertauchen zu lassen. Sie stellten ihm die Frage, Lehrer, wie sollen wir uns denn von jetzt an verhalten? Das war seine Antwort. Nehmt den Leuten nicht mehr ab als die festgesetzte Steuer. Auch die Soldaten fragten ihn, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes antwortete, übt gegen niemanden willkürliche Gewalt, klagt keine Unschuldigen an und gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Gebt ab, teilt, handelt nicht ungerecht, tut nur das, nehmt nur das, was euch zusteht. Das ist eine ganz konkrete Antwort. Johannes weist im Grunde hier auf die 10 Gebote hin und auf die Ordnung, die Gott für ein gelungenes Miteinanderleben gegeben hat. Ich war allerdings total erstaunt, dass Johannes überhaupt nicht gesagt hat, ihr lieben Steuereintreiber, diesen Beruf könnt ihr nicht machen. Soldaten, ihr auch nicht. So geht das nicht. Sagt er gar nicht. Obwohl Soldat zu sein und Steuereintreiber zu sein überhaupt kein ehrbarer Beruf damals war, darum waren sie ja auch von der jüdischen Gemeinschaft auf ausgeschlossen, sagt er ihnen, nehmt nicht mehr ab als die festgesetzten Steuern, übt keine willkürliche Gewalt, klagt keine Unschuldigen an und gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Da, wo ihr seid, genau da, wo ihr seid, lebt nach dem, was Gott euch sagt. Mitten in der Welt. Und das ist ja bis heute so, da wo ich bin. Ob ich Genforscher bin, ob ich Lehrerin bin, ob ich Müllmann bin, Handwerker, Schüler, Student, BWLer, Friedensforscher, was auch immer, da wo ich bin, nach den Geboten Gottes, nach dem, was er mir sagt, zu leben. Wahrhaftig, ehrlich, aufrecht, integer. Das ist meine Verantwortung, so zu handeln. Johannes hat den Menschen auf ihre Fragen, wie sie sich verhalten sollen, eine ganz klare Anweisung gegeben. Und die Menschen wollten das auch hören, weil es eben ihre ernste Frage war. Aber es ging noch weiter. Sie haben auch gespürt, dass das Verhalten und ihre Verhaltensweisen nicht alles ist. Sie wollten noch mehr. Sie wollten Gott wirklich erkennen. Sie wollten wirklich wissen, wie kommt Gott ihnen nahe und kommt er ihnen nahe? Und sie fragten eben, bist du der, der uns verheißen ist, der Messias? So mutig dann Johannes auch eine Umkehr zu Gott einforderte, so demütig weist er an dieser Stelle auf Jesus hin. Sehr mutig sagt er, worum es Gott geht. Und sehr demütig sagt er, um wen es geht, um Jesus. Ein paar Verse weiter. Ich tauche im Wasser unter, aber es ist schon einer auf dem Weg, einer, der größere Macht hat als ich. Ich bin nicht einmal wert, seine Schuhe auf- oder zuzubinden. Er wird euch in die Wirklichkeit des Geistes und in das Feuer hineintauchen. Johannes ist nicht der Messias, auf den das Volk gewartet hat. Er ist nicht der, der die Welt rettet und der von sich selbst sagen wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus und auf den weist Johannes in aller Klarheit hin. Der Mut, die Wahrheit zu sagen. Das ist bei Johannes ganz deutlich zu sagen, euer Leben muss widerspiegeln, dass ihr zu Gott gehört. Und euer Leben muss deutlich ausweisen, wer eigentlich dieser Gott ist. Und er sagte, ich bin es nicht. Ich bin es nicht, sondern es ist Jesus. Auch das ist die Wahrheit, die es auszusprechen gibt. Die Frage nach der Wahrheit und nach dem, was uns trägt, was Bestand hat, das lässt sich eben nicht mit Verhaltensweisen beantworten. So wichtig das für unser Leben ist, dass wir erkennbar sind. Aber die Frage nach der Wahrheit beantwortet sich im letzten Personal. Indem, dass Jesus sagt, ich bin es. Ich bin. Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Das Ich bin Gottes. Das steckt da drin. Wenn Mose Gott fragt, wer bist du denn? Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. So sagt es Jesus an dieser Stelle auch. Ich bin. Und die Wahrheit finde ich in der Beziehung zu ihm. Finde ich da, wo Jesus in mir lebt, in mir wirkt und wo meine Wirklichkeit immer mehr durchdrungen wird von der Wirklichkeit Gottes. Denn wie soll ich sonst eigentlich auch wissen, was Wahrheit ist? Denn Wahrheit ist ja etwas, was sehr vergänglich sein kann, was Menschen für wahr halten, was Menschen persönlich für wahr halten. Und wenn wir hier auch über die Wahrheit sprechen, dann heißt es eben nicht, dass es um eine Wahrheit geht, die ich vielleicht immer so denke, sondern wirklich um eine Wahrheit, die von außen in mein Leben reinkommt, eben die Wahrheit Gottes in Jesus. Wenn nämlich das wahr wäre, was ich immer alles so denke und wenn ich meinen würde, ich müsste das alles so sagen, dann das möchtet ihr gar nicht wissen, was ich so den ganzen Tag denke. Obwohl ich gestehen muss, ich gehöre ja leider zu den Menschen, von denen man sagen muss oder die über sich sagen müssen, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Das passiert mir manchmal ganz oft. Gerade wenn ich hier stehe, dann sage ich etwas und hinterher denke ich, warum hast du das gesagt? Das ist doch jetzt nicht nötig gewesen, aber ich habe es getan. Aber vieles behalte ich auch für mich und das ist sehr gut so. Das würde verwirren und es wäre letztlich ja nicht die Wahrheit, sondern es ist meine subjektive Wirklichkeit. Aber in der Beziehung zu Jesus darf seine Wirklichkeit, seine Wahrheit über mich immer mehr zu meiner werden und mich verändern. Denn Gott ist es, der zuerst an uns handelt. Beim Propheten Hesekiel steht es, er nimmt das steinerne Herz aus unserer Brust und gibt uns ein fleischernes und gibt seinen Geist in uns, damit wir nach seinen Weisungen leben und seine Gebote halten und sie befolgen. Und genau in dieser Reihenfolge, erst wird mir das genommen, das steinerne Herz, ein fleischernes gegeben und dann gibt Gott seinen Geist in mich und macht aus mir den Menschen, der das dann kann, seine Gebote halten, nach seinen Weisungen leben. Dass ich das dann überhaupt kann, dass andere Menschen erkennen können, dass in mir Gott lebt. Das macht Gottes Geist. Das macht Gott selbst. Das ist nicht, dass ich mich nach den Verhaltensweisen 1 bis 10 richte und die abhaken kann. Sondern Gott bewirkt das in mir und ich strecke mich danach aus, dass das geschieht. Natürlich muss ich mich dafür auch entscheiden. Natürlich muss ich das dann auch mit meiner Kraft umsetzen. Das ist klar. Aber Gott ist derjenige, der zuerst an uns handelt. Der mir Mut gibt, der mir die Erkenntnis der Wahrheit gibt und dann auch noch den Mut, das zu sagen. Im Letzten ist es eben eine Herzensangelegenheit, dass ich mein Herz Gott gebe, dass daraus die Fähigkeit erwächst, so zu leben, dass Gott erkennbar wird und dass ich dann den Mut habe, die Wahrheit zu sagen und auch die Wahrheit über mich selbst zu ertragen. Und das geht, weil Gott mich liebt und weil er einen Weg mit mir geht. In diesem Jahr lebe ich seit 30 Jahren als Christin. Also mit Anfang 20 bin ich Christ geworden. Und in diesen 30 Jahren habe ich vieles über mich entdeckt, hat Gott mir viele Wahrheiten über mich ganz persönlich aufgedeckt. Und ich bin von Herzen dankbar, dass er das in 30 Jahren getan hat und nicht alles auf einmal. Er hat es am Anfang ja schon gewusst. Er hätte sich mal einen Monat mit mir hinsetzen können und mir alles sagen. Aber wahrscheinlich hätte ich das nicht überlebt. Und insofern bin ich unendlich dankbar, wie sehr Gott uns liebt, dass er einen Weg mit uns geht und dass er uns die Wahrheit immer so präsentiert über uns, wie wir sie gerade auch verkraften und immer so sehr in Liebe eingebettet, dass wir es annehmen können und dass uns diese Liebe dann letztlich auch verändert, dass wir ein neuer Mensch werden können. Wir brauchen das. Wir brauchen diese Liebe, dieses Verändertwerden. Und dann können wir als Menschen auch in die Welt hineingehen und diese Wahrheit sagen. Jetzt in dieser Zeit die Wahrheit darüber, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Wie viele Menschen um uns herum wissen das gar nicht mehr. Ich bin bei meinen Schülern jedes Jahr immer neu überrascht, welche kreativen Antwortmöglichkeiten es geben kann auf die Frage, warum es überhaupt Weihnachten gibt. Ja, da war doch was mit Josef. Der hatte doch Träume. Stimmt, aber war zu einer anderen Zeit. Und Jesus und Maria war auch mit den verschiedensten Männern unterwegs an die verschiedensten Orte dieser Welt. Alles möglich, aber nicht die Wahrheit. Warum feiern wir Weihnachten? Wer ist Jesus? Die Wahrheit, das zu sagen und den Mut, das auch da zu tun, wo ich weiß, dass andere das vielleicht gar nicht kennen und wo sie es vielleicht auch in dem Augenblick nicht ganz hören wollen. Die Wahrheit auch mal einen Impuls nachzugeben und den Mut dazu zu haben, Menschen anzubieten, für sie zu beten. Menschen auch Trost anzubieten und auch immer wieder zu wissen, selbst wo ich etwas falsch mache, da gibt es Neuanfang und Vergebung. Mir fällt ganz schnell immer ein, wo ich in den letzten Wochen die Wahrheit über Gott noch hätte anders sagen können. Das habe ich dann nicht gemacht. Dann denke ich, oh, diese Antwort, die war so psychologisch, da hättest du auch doch wirklich mehr von Gott sagen können. Ja, hätte ich. Stimmt. Aber es nützt ja auch nichts, wenn ich mich jetzt zerquäle, sondern wichtig ist zu wissen, ich kann immer wieder neu anfangen und kann Gott um den Mut bitten, das zu tun. Johannes und der Mut, die Wahrheit zu sagen. Bei Johannes konnten wir es so sehen, er hatte den Mut. Den Mut zu sagen, was ein Leben mit Gott kennzeichnet, den Mut zu sagen, wer Jesus ist, auf ihn hinzuweisen, auf die Beziehung zu ihm, was Jesus tun wird. Und wenn ich das jetzt mit meinem Namen ausfüllen will, dann müsste ich wohl eher sagen, Annette braucht den Mut, die Wahrheit über sich selbst immer wieder neu zu sehen. Sie benötigt den Mut, sich von Gott verändern zu lassen. Und ganz dringend brauche ich, bei euch mag das anders sein, immer wieder den Mut, Gelerntes dann auch in die Tat umzusetzen. Ich gehöre leider manchmal zu den Menschen, die etwas denken und dann denken, es sei dadurch schon erledigt. Das passiert mir manchmal mit Telefonanrufen. Ich schreibe es auf und habe irgendwie im Kopf, das ist erledigt, aber es ist nur aufgeschrieben. Ganz dringend in die Tat umsetzen, das brauche ich. Und das, denke ich, das brauchen wir alle, damit Menschen sehen, wer Jesus ist. Denn Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und in der Beziehung zu ihm, da werde ich das immer mehr tun können. Mutig werden und auf ihn hinweisen. Dazu ist Jesus im Advent gekommen, in die Krippe. Und Johannes sagt, Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für unsere Schuld zu sterben. Und er wird wiederkommen, sichtbar als König. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir auf die Frage danach, wie wir unser Leben führen können, was wahr ist, was aufrichtig ist, zu dir kommen können. Und dass wir wissen, du beantwortest uns das in unserem Leben mit dir. Nicht theoretisch, nicht abstrakt, sondern ganz praktisch. Du gehst mit uns morgen in den Alltag, bist bei uns, willst uns morgen ermutigen, der Wahrheit über uns ins Auge zu sehen und auch zu erkennen, wo wir anderen die Wahrheit weitergeben können. In einem Trost, in einer Frage, in einem Bekenntnis für dich. Du kennst uns, du weißt um uns und du gehst mit uns. Amen.